Dazu begrüßt sie Axel Ramlo im Studio. Guten Abend und herzlich willkommen. Zwischen 70.000 und 100.000 Toten, das sind die verschiedenen offiziellen Schätzungen über die Opferzahlen des Bürgerkrieges in Syrien. Millionen Vertriebene im Land und Hunderttausende in den Nachbarstaaten, auch das ist die Bilanz nach über 2 Jahren Aufstand gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad. Viele kämpfen für ihre eigene Sache und der Konflikt weitet sich immer weiter aus. Die Türkei wird mit hineingezogen, der Libanon, der Iran, Israel. Währenddessen halten Russland und China weiter ihre Hand über das syrische Regime und US-Präsident Barack Obama will nach einem Treffen mit dem türkischen Premier Erdogan nicht mehr von einer roten Linie sprechen, wenn es um den Einsatz von Chemiewaffen geht, sondern nur noch von einem Tabu. Im Wortwechsel diskutieren wir deshalb rote Linien und Ratlosigkeit. Wird der syrische Bürgerkrieg zum regionalen Flächenbrand? Und wie kann das verhindert werden? Dazu begrüße ich 4 Gäste, die ich alle kurz vorstellen möchte. Im Studio mir gegenüber sitzt Ferhat Achmar. Er lebt seit langem im Exil in Deutschland, ist auch Mitglied der Grünen und in der Berliner Stadtpolitik engagiert. Guten Abend, Herr Achmar.
Guten Abend.
Welche Nachrichten haben Sie zuletzt von Verwandten und Bekannten aus Syrien erhalten?
Im Prinzip nur schlechte Nachrichten eigentlich aus Syrien selbst. Die Kämpfe gehen ja voran und die weiten sich auch auf das gesamte Gebiet Syriens eigentlich aus. Aber auf der anderen Seite gibt es immer noch auch so kleine Zeichen dafür, dass die kleinen Initiativen und Strukturen der Zivilgesellschaft weiterhin in Syrien existieren, auch wenn sie nicht mehr so groß sind wie am Anfang dieser Revolte in Syrien. Aber im Großen und Ganzen haben die Menschen wenig Hoffnung, dass demnächst ihnen besser gehen wird, dass demnächst zu einem Wechsel in Syrien kommen wird, egal wie dieser Wechsel aussehen mag.
Aus Stuttgart ist uns zugeschaltet Jörg Armbruster. Er ist Journalist und langjähriger Nahost-Korrespondent der ARD. Er wurde in Syrien vor einigen Wochen schwer verletzt, befindet sich jetzt zum Glück auf dem Weg der Besserung. Guten Abend, Herr Armbruster.
Schönen guten Abend.
Herr Armbruster, was sind Ihre letzten Eindrücke aus dem Land? Wie geht es den Menschen?
Den Menschen geht es zunehmend schlecht. Mein Eindruck ist, und das hat sich in den letzten Tagen auch wiederum bestätigt, dass die zumindest im Norden von Syrien, wo wir unterwegs waren, vor 6 Wochen war das, glaube ich, zunehmend Dschihadisten und Islamisten das öffentliche Leben kontrollieren. Sie tauchen inzwischen auch tagsüber in Assas auf. Sie tauchen in Krankenhäuser auf und versuchen, die Menschen zu kontrollieren. Sie sind einfach präsent und zeigen, dass sie im Norden zumindest immer mehr das Sagen haben. Und das sind Entwicklungen, die mich selber sehr beunruhigen.
Und aus Istanbul ist uns zugeschaltet Reinhard Baumgarten. Er ist der ARD-Korrespondent für die Türkei und den Iran. Guten Abend, Herr Baumgarten.
Ja, iakşamlar, şapikhir.
Herzlich willkommen. Was sind denn Ihre Eindrücke, wenn Sie momentan über den Syrien-Konflikt und die Flüchtlinge berichten vor allem?
Ich finde es unglaublich bedrückend. Ich werde immer wieder gefragt, droht die Türkei in den Konflikt hineingezogen zu werden? Die Türkei ist inzwischen längst Teil dieses Konfliktes. Wir haben 300.000 Syrer, das sind die Zahlen, die die Vereinten Nationen veröffentlicht hat. 300.000 syrische Flüchtlinge in der Türkei, denen geht es nicht wirklich gut. Viele sind in Lagern, die türkische Regierung bemüht sich. Internationale Hilfe ist hier nicht sehr präsent vor Ort. Das hat nicht nur mit den internationalen Helfern zu tun, sondern viel mit Ankara. Ankara will das alleine schultern. Und gerade jetzt durch diese Anschläge in Rehanle vor knapp einer Woche hat sich die Lage der Flüchtlinge noch einmal verschärft. Es gibt eine wachsende Animosität gegen Flüchtlinge. Und um zu meiner Anfangsaussage zurückzukommen, ich finde es zunehmend bedrückend.
Und zuletzt möchte ich noch begrüßen Josef Bramel. Er sitzt auch hier in Berlin im Studio. Er ist von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Auch Ihnen herzlich willkommen.
Guten Abend, Herr Ramlo.
Herr Bramel, Sie sind für uns ein US-Experte hier im Studio. Wir möchten Sie gerne haben, um für uns auch international einzuschätzen, was dieser Konflikt bedeutet. Sie sind natürlich aber auch gleichzeitig ein aufmerksamer Beobachter. Wie erleben Sie das aus dieser Beobachterrolle heraus?
So aufmerksam wie wir hier zumal in Deutschland diesen Konflikt beobachten, so aufmerksam beobachten die meisten Amerikaner diesen Konflikt nicht. Amerika ist kriegsmüde nach den Kriegsjahren von George W. Bush, die von Barack Obama peu à peu abgewickelt werden. Wird Amerika sich mehr um die eigenen inneren Probleme kümmern müssen und weniger hier die Schutzverantwortung der internationalen Gemeinschaft in Taten umsetzen können?
Was Sie sagen für die USA, gilt anscheinend auch für Deutschland. Es gab diese Woche Zahlen von dem Dachverband der deutschen Hilfsorganisationen. Da wurde bekannt gegeben, dass in 2 Jahren insgesamt 12.000 Euro gespendet worden sind für syrische Flüchtlinge. Das ist die Zahl dieses Verbandes. Im Vergleich dazu 2-stellige Millionen zum Beispiel für die Erdbebenopfer in Haiti, weil es eben ein ganz anderer, ein viel komplizierterer Konflikt ist, den wir versuchen wollen, ein bisschen aufzudröseln hier in der kommenden Stunde. Denn nur wenn man das Ganze drumherum versteht, kann man, glaube ich, darüber nachdenken, was es für eine Lösung geben kann. Deswegen möchte ich ganz gerne im Inneren anfangen, nämlich in Syrien. Herr Armbruster, als Sie zuletzt in Syrien waren, da gab es seit 2 Jahren diesen Aufstand gegen Bashar al-Assad. Am Anfang wollten die Menschen Reformen und Freiheit. Sie waren inspiriert vom arabischen Frühling. Wie viel ist davon jetzt übrig geblieben?
Wir haben davon sehr wenig zu spüren bekommen. Wir haben dagegen bei der Zivilbevölkerung, also bei denen, die nicht unmittelbar in die Kämpfe mit einbezogen worden sind, eine große Verzweiflung festgestellt und eine große Kriegsmüdigkeit festgestellt und eine große Distanz zu den Kämpfern, ob es nun Dschihadisten sind oder die Freie Syrische Armee, die rund um Aleppo mit ungefähr 40.000 Mann aufgestellt sein soll. Wir haben aber festgestellt, dass gerade unter Jugendlichen und unter Mädchen, die wir sehr intensiv in einer Schule sprechen konnten, eine große Enttäuschung herrschte gegenüber den Rebellen, weil, so sagten uns die Mädchen, sie sehr wenig Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung. Zum Beispiel hatten sie die Schule dieser Mädchen zu einem Hauptquartier umgewandelt. Sie hatten die Mädchen aus der Schule heraus verbannt und zu einem Hauptquartier gemacht. Daraufhin wurde die Schule angegriffen und eine Rakete traf dieses Gebäude, explodierte und zerstörte große Teile. Eine deutsche Hilfsorganisation, die Grünhelme von Rupert Neudeck, haben sie dann rehabilitiert und sie wird heute wieder als Schule genutzt. Aber auch andere Menschen in Aleppo, die wir sprechen konnten, sind sehr kriegsmüde und vor allen Dingen, und da sollten wir auch intensiv drüber reden, sie sind enttäuscht. Sie sind enttäuscht in erster Linie vom Westen, weil von dort sehr wenig Hilfe kommt. Ihr habt uns schlicht vergessen und die Folgerung ist eben, sie nehmen von Dschihadisten, die reichlich Geld in der Tasche haben, Geld an, um sich Lebensmittel kaufen zu können. Und sie müssen ja ihre Kinder auch ernähren und sagen, das ist uns egal, wer uns Geld gibt. Hauptsache, wir können unsere Kinder ernähren und gelegentlich sogar auf die Schule schicken. Deswegen gewinnen die Dschihadisten immer mehr an Einfluss. Und das heißt, dass am Ende diejenigen, die die Rebellion vor 2 Jahren angefangen haben, die friedlich demonstriert haben, von denen wir die Bilder so gerne benutzt haben, immer weniger zu sagen haben, vielleicht heute so gut wie nichts mehr zu sagen haben.
Herr Achmar, Sie haben sich gerade schon fleißig Notizen gemacht. Die Frage an Sie, geht es den kämpfenden Syrern eigentlich noch um das Regime von Herrn Assad?
Es gibt eigentlich viele verschiedene Gruppen und diese verschiedenen Gruppen haben mittlerweile auch unterschiedliche Ziele. Das obere Ziel mag sein für alle Gruppen, dass dieses Regime weggehen muss. Nur was danach kommt, es sind ja verschiedene Perspektiven, verschiedene Vorstellungen von dem Syrien nach dem Fall von Bashar al-Assad. Und das ist an sich auch ein großes Problem, weil diese Konflikte tragen sich auch mittlerweile jetzt in Syrien aus, sodass die bewaffneten Gruppen, die eigentlich zu der Opposition angerechnet werden, untereinander auch sich bekämpfen und bekriegen. Also wir haben auch in den letzten Tagen sogar auch vor allem im Raum Raqqa zum Beispiel die großbefreite Stadt in Syrien immer wieder mitbekommen, wie die Gruppen aufeinander losgingen, vor allem Jabhat al-Nusra. Und die Gruppen, die mit Jabhat al-Nusra nicht wirklich einverstanden sind, haben sich Gefechte geliefert. Es geht um Ressourcen, es geht aber auch um Stellungen, es geht um Stadtteile, die von der Gruppe beansprucht werden und von der anderen dann halt zurückerobert werden möchten. Das ist kein schönes Bild, ein sehr gruseliges Bild, was wir in Syrien mittlerweile haben. Wir dürfen trotzdem die Menschen in Syrien nicht im Stich lassen. Es geht auch um Kleinigkeiten. Die Hilferufe nach Stromgeneratoren zum Beispiel ist enorm groß, weil die Menschen mittlerweile bis zu 7, sogar auch 10 Tage ohne Strom auskommen müssen. Und wenn wir zum Beispiel, wenn der Westen auch mit solchen kleinen Projekten reingehen würde, dann würde zumindest ein Signal in die Welt gesetzt, aber auch in Syrien vor allem verwirklicht, dass man sie erstmal nicht wirklich in den Stich gelassen hat und mit kleinen Schritten zurückgeht nach Syrien selbst und nicht nur die Diskussion, die politischen Debatten im Ausland führt. Man braucht wirklich Schritte, auch so klein sie sein mögen.
Kleine Schritte, davon spricht ja zum Beispiel auch die Türkei, wenn es darum geht, den Flüchtlingen zu helfen. Herr Baumgarten, wie erleben Sie denn diese Diskussion darum, dass diese kleinen Schritte notwendig sind?
Ja, die türkische Regierung will eigentlich keine kleinen Schritte. Deswegen war Herr Erdogan jetzt auch in den USA. Die türkische Regierung hofft auf den großen Wurf. Und Herr Erdogan hat nicht erreicht, was er erreichen wollte. Er ist ja letzte Woche angetreten mit der Behauptung, die türkische Seite habe Beweise für die Benutzung von Chemiewaffen durch Syrien, durch das Regime von Bashar al-Assad. Diese Beweise hat Herr Erdogan möglicherweise, wir wissen es nicht, der amerikanischen Administration vorgelegt. Jedenfalls bei der gemeinsamen Pressekonferenz ging es eben nicht um die rote Linie, Sie haben es ja eingangs schon gesagt. Es ging eben nicht um die Flugverbotszone, die Erdogan sehnlichst wünscht, sondern man einigte sich auf etwas, was im Grunde genommen schon ja Gemeinplatz ist. Präsident Obama und Regierungschef Erdogan sagen, wir sind uns einig, dass Assad weg muss. Ja, großartig. Das ist heute auch der Aufmacher in den türkischen Zeitungen. Aber das ist natürlich keine Neuigkeit. Also das, was die Türkei wirklich will, ist ganz konkret eben die Flugverbotszone, was immer schwieriger wird. Heute in den Meldungen, dass die Russen an Syrien Schiffsabwehrraketen verkauft haben. Vor wenigen Tagen die Meldung, dass sie Luftabwehrraketen verkauft haben des Typs S-300. Das ist, glaube ich, ein sehr effektives Gerät. Und insofern kein einziges Wort mehr von Flugverbotszone jetzt, auch keine Rede mehr von roten Linien. Und deswegen ist die Türkei im Moment politisch und eben was die Wünsche angeht, ziemlich alleingelassen.
Herr Bramel, auch Sie nicken gerade zustimmend, habe ich gesehen, wenn die US-Rolle und die Türkei, wenn das zusammenfällt. Wie bewerten Sie denn diese Pressekonferenz von Präsident Obama gestern?
Ja, nicht nur Erdogan, sondern auch die Briten haben erfolglos versucht, hier Druck auf Obama auszuüben, hier ja nicht nur Hilfsangebote zu machen, sondern robuster militärisch einzugreifen. Eine Flugverbotszone würde in der Konsequenz diese Wirkung haben. Nur wenn man die Innenseite der amerikanischen Außenpolitik kennt, dann denke ich, müssten wir schon auf einen Fehler von Assad warten, damit Amerika hier hineingezogen würde.
Und es geht ja vor allem.
Also wenn ich das ja. mich kurz aus Stuttgart dazu noch, gerne, äußern kann. Ich würde gerne noch dieses Stichwort kleine Schritte aufnehmen. Wenn ich jetzt höre, was Herr Baumgarten gesagt hat und was danach gesagt worden ist, dann kann das nur darauf hinauslaufen, dass eine Politik der kleinen Schritte umso wichtiger ist. Wenn nicht die großen Schritte möglich sind, wie Flugverbotszonen, geschützte Räume für die Flüchtlinge, dann sollte wenigstens der Westen in Erscheinung treten, immer dort, indem er dort hilft. Vielleicht Generatoren schickt, vielleicht auch Räumgerät schickt. Wir haben in Aleppo Wohnviertel gesehen, die buchstäblich zerbröselt waren durch die Explosion von schweren Bomben, von Scud-Raketen, und die Menschen haben ihre Angehörigen unter diesen Trümmern immer noch liegen, weil sie kein schweres Räumgerät haben, um überhaupt nach Überlebenden zu graben. Und all das könnte aus dem Westen kommen und all das könnten auch Spezialisten aus dem Westen besorgen. Das würde den Menschen sehr helfen, und ich glaube, dass solche kleinen Schritte wie auch Kliniken aufbauen, Verbandsmaterial dorthin bringen, Ärzte dorthin schicken, mitentscheidend sind für die Richtung, die Syrien nach einem Sturz von Assad möglicherweise nehmen wird. Der Westen wird auf Einfluss verzichten müssen, wenn er nicht das Herz der Menschen wenigstens ansatzweise gewinnt. Katar und Saudi-Arabien dagegen, die großzügig Gelder verteilen lassen und die großzügig auch Lebensmitteltransporte dorthin garantieren und immer ihre Fähnchen auf allem stecken haben, sodass die Menschen auch wissen, von wem es kommt, die werden, wenn abgerechnet wird, großen Einfluss haben.
Herr Bramel, Sie
darf ich dazu noch was sagen? Ja, die verteilen ja nicht nur großzügig Gelder für Hilfsmittel, die verteilen ja auch großzügig Gelder für Waffen.
Unbedingt.
Das sind die kleinen Schritte, die auch von der Türkei zum Teil abgewickelt werden. Hier in der Türkei ist der Umschlagplatz Nummer 1 für Waffen für die Rebellen. Und die Türkei, um nochmal auf das Stichwort kleine Schritte einzugehen, unternimmt nun, was die humanitären Geschichten angeht, relativ viel. Nicht nur auf eigenem Territorium, sondern versucht auch, weil sie nicht mal alle Flüchtlinge reinlassen will, versucht auch Flüchtlinge im Grenzbereich, und die Grenze ist ja knapp 900 Kilometer lang, zu erreichen. Es gibt auf syrischer Seite im Norden des Landes, gibt es inzwischen schon in Anführungszeichen wilde Lager, wo die Türkei von türkischem Gebiet aus versucht, Hilfe zu leisten. Es ist zu wenig, da gebe ich Jörg Armbrust dazu völlig recht. Und deswegen möchte die Türkei gerne die Kombination aus eben dieser konkreten Hilfe der kleinen Schritte mit eben dem großen Hammer der großen Schritte, Flugverbotszone, Chemiewaffen und all diese Dinge, die ich vorhin schon genannt habe.
Herr Bramel, Sie wollten noch etwas dazu sagen.
Aus Sicht der USA wäre ein größerer, nicht militärischer Schritt, die Russen mit ins Boot zu holen. Ob diese Bemühungen Erfolg zeitigen werden, wage ich zu bezweifeln. Zumal die Russen ja diesen Hebel nutzen werden, nachdem sie den Afghanistan-Hebel demnächst nicht mehr haben werden, wo sie über Manas auch Druck machen konnten, sowohl bei der Aufstockung als auch beim Truppenabzug jetzt. Dieser Truppenabzug wird beendet sein, das heißt, die russische Rolle hier wird geringer ausfallen und hier ist eben Syrien ein Mittel russischer Außenpolitik hier, um den Amerikanern das Leben schwerer zu machen. Wir haben ja gehört, es werden Waffen geliefert und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Russen hier auch eine Militärpräsenz haben. Auch das müsste in einer Verhandlungslösung ausgearbeitet werden. Inwieweit sich da die Amerikaner hineinziehen lassen, ist eine andere Frage. Viele meinen aus US-amerikanischer Sicht auch den Iran mit einzubinden, aber hier denke ich, muss man auch sehen, dass Syrien eigentlich nur mit dem Iran zusammengedacht werden kann aus amerikanischer Sicht, wenn die USA hier eingreifen sollten oder eben hier noch mehr Druck ausüben sollten, dann sollte man den Iran mitdenken. Hier geht es um die vitalen Interessen, um Geopolitik, weniger hier um Menschenrechte, aber um die sogenannten vitalen Interessen.
Also wir merken schon in den ersten Minuten, es sind so viele verschiedene Parteien, die damit drin sind, überregional die USA und Russland. Regional haben wir gerade schon angesprochen, Saudi-Arabien und Katar, die natürlich dort unterstützen, vor allem die Aufständischen. Ich deswegen für mich noch einmal die Frage, um vielleicht nochmal den Konflikt in Syrien zu verstehen. Herr Ahmar, ist dieser Konflikt eigentlich auch noch ein Konflikt zwischen den verschiedenen Teilen des Islam, zwischen den Sunniten und den Schiiten? Oder ist es vor allem ein politischer Kampf?
Das ist auf jeden Fall viel mehr als ein Kampf zwischen Sunniten und Schiiten. Es gibt in Syrien auch viele verschiedene Völker und Religionen. Es gibt auch die Kurden, die auch an dem Krieg mehr oder weniger beteiligt sind, an diesem Prozess, was in Syrien gerade stattfindet. Sie haben ihre eigene Vorstellung von dem Ganzen und von dem System, was Bashar al-Assad auslösen muss. Es gibt auch die Alawiten, es gibt auch die Christen und so weiter, viele andere verschiedene Gruppen. Das Bild, was den ganzen Konflikt prägt, ist zwar dieses Bild zwischen Sunniten und Schiiten, gibt es ja einen Krieg und das wird so ausgetragen, die Details sind aber auch anders. Und nochmal auf den Stichwort Saudi-Arabien und Katar zurückzukommen, beide Länder sind zwar sunnitische Länder, die haben aber auch große Unstimmigkeiten, was Syrien angeht und was der Zukunft des Landes auch angeht. Die haben nicht überall die gleiche Strategie und nicht auch überall die gleichen Partner in Syrien. Wir haben zum Beispiel jetzt in den Reihen der syrischen Opposition den großen Konflikt um den Herrn Hito, der eigentlich den quasi Zuspruch bekommen hat, um diese Übergangsregierung zu bilden. Aber der wird als Kandidat Katars definiert oder so gesehen. Saudi-Arabien ist dagegen und das ist mittlerweile so geworden, dass Hito seinen Rücktritt demnächst erklären wird, weil Saudi-Arabien alles torpedieren wird, wenn er weiterhin als Kandidat Katars gilt und die Regierung bildet. Das zeigt, dass auch innerhalb des sogenannten sunnitischen Lagers auch große Konflikte um Syrien und über die Zukunft Syriens gibt. Selbst innerhalb der islamistischen Gruppen in Syrien selbst. Es gibt die verschiedensten Gruppen, die bis zu Al-Qaida ganz radikal gehen, aber auch eher islamisch geprägte Gruppen, die mehr oder weniger sich eine andere Vorstellung also von Syrien vorstellen können. Deswegen war nicht davor, dass man den gesamten Konflikt nur als ein sunnitisch-schiitischer Konflikt auch so bezeichnet und so sieht. Den Aspekt darf man nicht vergessen, aber bitte den Konflikt so betrachten, dass man die gesamten Menschen in Syrien auch mit einbezieht und sieht.
Herr Ambruster, würden Sie dem zustimmen?
Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, dass der syrische Konflikt inzwischen so etwas wie ein Stellvertreterkrieg geworden ist. Auf der einen Seite Katar und Saudi-Arabien, auch wenn es dort, wie wir eben gehört haben, auch immer wieder Differenzen gibt. Auf der anderen Seite der Iran und Katar und Saudi-Arabien haben großes Interesse, den Iran aus der arabischen, islamischen Welt herauszudrängen. Und da spielt, glaube ich, das Schiitentum gar keine so ganz entscheidende Rolle. Und schließlich gibt es auch einen Konflikt zwischen den USA und Russland. Das ist also ein sehr komplexes Gebilde dieser Syrien-Konflikt in den 2 Jahren geworden. Und diese Komplexität geht auf Kosten der Syrer selber, die vor 2 Jahren mit friedlichen Demonstrationen angefangen haben, und die fragt heute inzwischen keiner. Und das macht auch die Lösung dieses Konfliktes so unendlich schwer, weil eben die außenstehenden Player ihre eigenen Interessen mitbringen.
Dürfte ich vielleicht noch etwas sagen zum Thema Schiiten-Sunniten?
Das dürfen Sie sehr gerne.
Ich würde das komplett rauslassen. Ich sehe überhaupt keinen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Ich meine, wenn wir das reduzieren auf die Konfessionen, wirklich auf die Konfessionen und nicht derer, die das Zeichen Sunnit oder Schiit tragen. Also es gibt hier keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen der schiitischen Auslegung und der sunnitischen Auslegung in diesem Krieg in Syrien. Und alle, die versuchen, das zu konstruieren, sind auf einem Holzweg, meiner Meinung nach. Es ist natürlich ein Konflikt, er wird total benutzt. Und für uns, gerade für uns im Westen, ist das unheimlich einfach, weil wir das natürlich aus unserer Geschichte kennen, dass man Konfessionskriege betreibt. Aber das ist kein Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten. Alles wird interessanterweise, und das ist im Sinne dieser Scharfmacher, sowohl in Teheran als auch in Riad und möglicherweise auch in Doha, alles wird auf dieses Level gehoben. Das ist verkehrt, das ist total falsch. Der Ansatz dieses Konfliktes, das hat Herr Armbruster gesagt, das haben eigentlich alle schon in diesem Gespräch gesagt, war, dass es um politische Rechte ging und immer noch geht. Leider kippt die Sache jetzt und es wird immer mehr zu einem konfessionellen Wahnsinn.
Das heißt, der Konflikt wird missbraucht von den außenstehenden Kräften, sagen
Definitiv.
Sie.
Nicht nur von den Außenstehenden. Er wird natürlich auch in Teheran von der Führung, nicht von den Menschen, mit denen ich ja nun wirklich viel zu tun habe, er wird natürlich von der Führung auch gerne als ein solcher Konflikt dargestellt. Die berichten ständig über die unterdrückten Schiiten in Bahrain. Nicht darüber, dass die freie Wahlen fordern. Nicht darüber, dass da irgendwelche Leute keine Rechte bekommen. Denn genau das geschieht ja in Teheran. Nein, sie berichten darüber, dass Schiiten angeblich unterdrückt werden.
Aber die Religionskomponente jetzt im syrischen Bürgerkrieg ist bewusst auch von Assad mit in diesen Konflikt mit hineingebracht worden, indem er gesagt hat, das sind sunnitische Terroristen, von Anfang an gesagt hat, das sind sunnitische Terroristen, die dort den Sturz des Regimes, so hat er es vermutlich nicht gesagt, der Regierung versuchen herbeizuführen. Die Religionskomponente hat Assad bewusst mit reingebracht, um eben auch religiöse Minderheiten wie seine Alawiten oder die Christen stärker an sich zu binden.
Herr Achmar.
Genau, das wollte ich auch unterstreichen. Es geht auch zum Beispiel darum, wie die Hilfe von Hezbollah zum Beispiel auch so instrumentalisiert wird. Also Hezbollah ist ja im Prinzip mittlerweile auch ein Kriegspartner in Syrien.
Die schiitische Miliz.
Das wird aber als eine schiitische Miliz auch so verkauft, also nicht als nur eine politische Kraft, die im Libanon auch politische Ziele verfolgt. Und die Kämpfer, die aus dem Irak zum Beispiel kommen, wo Syrien auch freies Geleit für die anbietet, damit sie nach Damaskus gehen, um angeblich die Heiligtümer des Schiitentums in Damaskus zu verteidigen gegen die sunnitischen Kämpfer. Also dieses Bild wird bewusst nach außen verkauft und so dargestellt, dass man hier in Syrien nur mit solchen Konflikten zu tun hat und nicht mit einem Konflikt, der politische Veränderungen eigentlich von Anfang an als Ziel hatte.
Ich möchte gerne fragen, wenn wir schon über die politische Einflussnahme von außen rechnen, Herr Armbruster, in den letzten Wochen gab es ja auch immer wieder Meldungen darüber, dass Israel in Syrien Waffenlieferungen bombardiert hat, die in Richtung Hisbollah gehen sollten. Wie wird denn die israelische Rolle in diesem Konflikt in Syrien wahrgenommen?
Also Israel selber sagt ja, wir haben in dem Konflikt überhaupt keine Rolle. Wir müssen uns nur davor schützen, dass die Hisbollah im Südlibanon mit hochentwickelten Waffen wie Flugabwehrraketen oder gar chemischen Waffen ausgerüstet wird. Das ist die Rolle, so wie Israel selber sie sieht. Das wird natürlich benutzt, auch von Assad benutzt, um zu zeigen oder angeblich nachzuweisen, dass Israel auf Seiten der Rebellen, der Aufständischen eingreift, um so die Aufständischen zu diskreditieren. Deswegen hatten ja auch die Aufständischen sich sehr schnell von diesen Luftangriffen Israels auf das Chemielabor, wenn es denn das war, distanziert, genauso die Arabische Liga, genauso aus dem Libanon hörte man Distanzierung, und da waren sich plötzlich alle arabischen Streitparteien erstaunlich einig. Man wird sehen, ob Israel jetzt auch bei dem nächsten Waffenkonvoi, den es mit Sicherheit geben kann, wieder angreifen wird und wie dann überlang der Iran auf Israel reagieren wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie nicht jeden Angriff Israels auf Waffenkonvois oder andere militärische Einrichtungen in Syrien auf Dauer hinnehmen werden. Und dann ist Israel aber sehr schnell dann in diesen Konflikt tiefer verstrickt, als es bisher im Augenblick ist.
Wird der syrische Bürgerkrieg zum regionalen Flächenbrand? Im Wortwechsel diskutieren wir über rote Linien und Ratlosigkeit. Dabei begrüße ich Ajok Armbruster, der gerade gesprochen hat, Journalist und langjähriger Nahost-Korrespondent der ARD. Reinhard Baumgarten ist ebenfalls mit dabei, unser ARD-Korrespondent in Istanbul. Und hier im Studio sitzt Ferhat Achmar. Er ist syrischer Oppositioneller im Exil und bei Bündnis 90 Die Grünen aktiv. Und Dr. Josef Bramel, USA-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Bramel, wenn wir das jetzt alles gehört haben, diese vielen verschiedenen Interessengruppen, dann muss man doch sagen, aus Sicht der Weltmacht USA, das ist doch schon längst ein Flächenbrand und wir haben es verschwitzt, den einzudämmen.
Bei Flächenbrand wäre ich vorsichtig. Ich denke, wir müssen von diesen menschenrechtlichen Erwägungen auf der einen Seite unterscheiden zwischen geopolitischen Interessen. So hatte auch Israel ein realistisches Interesse an der Stabilität Syriens. Deswegen meinten auch viele Amerikaner, hier würde sich wenig bewegen. Und aus amerikanischer Sicht ist es so, dass keine der beiden Seiten, um es optimistisch zu betrachten, das nötige Gewicht haben würde, um hier eine Lösung herbeizuführen. Diese Unübersichtlichkeit, die Sie eben alle hier auch schildern, ist eben auch aus amerikanischer Sicht das Problem schlechthin, um zu intervenieren. Die sogenannte Opposition gibt es aus amerikanischer Sicht nicht. Denn sonst würde eben hier auch diese Opposition mit Waffen beliefert und könnte man sie hier auf eine Seite schlagen. Das heißt, so schlimm das Ganze ist aus menschenrechtlichen Gründen, so sehr sind doch die realpolitischen, die geopolitischen Interessen noch so fest, dass dieses Dilemma sich weiterhin ziehen wird. So schwer wir das ertragen, auch in unseren westlichen Wohnzimmern. Ich denke, die Geopolitik ist nach wie vor so, dass sich hier nicht so viel bewegen wird.
Herr Achmar, das würde ja aber bedeuten, wenn wir von Realpolitik ausgehen, dann ist ja das, was Barack Obama sagt, wo Premierminister Erdogan aus der Türkei auch zustimmt, Bashar al-Assad muss weg, dann ist das doch eigentlich, muss man doch eigentlich sagen, Stabilität gibt es doch nur mit Assad, oder?
Nein, also Syrien ist jetzt auch mit Bashar al-Assad nicht mehr stabil. Es sei denn, man definiert die Stabilität Syriens nur damit, dass Bashar al-Assad bzw. das Regime immer noch die Kontrolle über die Chemiewaffen hat. Das ist wahrscheinlich, was Israelis auch sehr wichtig ist und den Amerikanern auch sehr wichtig ist. Die Frage ist, wie lange kann das noch dauern, bis andere Kräfte, ob von dem Regime selbst, was ich für wenig wahrscheinlich eigentlich erachte, aber vielleicht von der Opposition, die Hand auf solche Waffen auch legen und unter ihre eigene Kontrolle bringen. Also man muss nicht so lange warten, bis dieses Szenario auch tatsächlich eintritt. Das ist wahrscheinlich nicht mehr so weit. Das Land ist nicht mehr stabil und alles ist möglich. Also in Syrien ist jetzt auch möglich. Von daher muss man eine Strategie entwickeln, die wirklich Handlungen auch durchsetzt und nicht nur Drohungen ausspricht. Und das heißt auch wiederum, wenn man jetzt von Genf 2 zum Beispiel spricht, Genf 2 darf nicht eine Kopie von Genf 1 sein.
Genf 2 und Genf 1 sind?
Das sind also internationale Bemühungen gewesen. Vor einem Jahr gab es so quasi ein Kommuniqué und Lösungsvorstellung, wie in Syrien ein Regimewechsel bzw. eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Nur es ist nur dabei geblieben, also bei Äußerungen. Jetzt ist die Rede davon, dass man nochmal diese Konferenz berufen möchte und weiterhin Druck auf das Regime ausüben möchte, damit sowohl das Regime als auch die Opposition die Bereitschaft zum Dialog zeigen. Nur eine Erklärung, egal von welchen Seiten sie unterschrieben wird, wird keine Gewichtung haben, solange diese Erklärung mit bestimmten Mechanismen, die eine Durchsetzung auch zwingen, nicht ausgestattet sein wird. Das heißt, da muss man auch sagen, es gibt eine bestimmte Frist, in 5 Monaten, 3 Monaten, 2 Monaten, wenn die ganzen Schritte nicht umgesetzt werden, dann werden wir zum Sicherheitsrat gehen und eine Resolution dann zwingen, damit wir das Regime, aber auch die Reihen der Opposition, die einen Dialog weigern, dazu zwingen, diesen Dialog auch beizutreten und die Lösung dann für die syrischen Menschen, für die syrische Bevölkerung.
Man muss aber natürlich fragen, ob eine Resolution im UN-Sicherheitsrat möglich sein wird mit Russland und China, die sich weiterhin schützend über Bashar al-Assad ihre Hand aufhalten. Eine Frage an Reinhard Baumgarten hätte ich. Wie sieht denn die türkische Regierung das? Gibt es noch eine politische Lösung?
Ja, die politische Lösung liegt ja auf der Hand. Das ist das, was Erdogan die ganze Zeit sagt. Eine Lösung ohne Bashar al-Assad. Das Regime muss weg. Ich möchte aber was zum Thema Flächenbrand sagen. Wir haben einen Flächenbrand nicht nur jetzt wegen Syrien. Wir dürfen nicht aus dem Auge verlieren. Wir reden hier über eine Region, die insgesamt lodert. Die Amerikaner, ich war gestern in Trabzon bei der Bundeswehr, die Deutschen, die Europäer insgesamt ziehen sich aus Afghanistan zurück. Die Amerikaner sind weitgehend aus dem Irak abgezogen. Keines dieser Länder ist wirklich friedlich. Dieser Konflikt in Syrien schwappt über, auf jeden Fall auf den Libanon. Wenn das so weitergeht, wird das in diesem Sommer noch der Fall sein. Schwappt über auf jeden Fall auf die Türkei, die Terroranschläge zeigen das. Und meiner Meinung nach liegt wirklich der Schlüssel zur Lösung nicht in Peking und nicht bei den Vereinten Nationen und nicht in Teheran, sondern in Moskau. Und ich bin der Meinung, dass die USA, vor allem die USA und die Europäische Gemeinschaft, viel stärkeren und, um das Wort zu benutzen, robusteren Druck auf Moskau ausüben müssten, um Russland, um Moskau hier zu einem Miteinander zu bewegen. Teheran sitzt sowieso schon im Schwitzkasten. Also mehr Druck auf Teheran. Der nächste Schritt ist im Grunde genommen, ist ja schon angekündigt, jetzt den Handel mit Gold zu verbieten. Der übernächste Schritt wäre dann ganz konkret militärische Schläge. Aber Russland ist bisher noch in keiner Weise wirklich diplomatisch hier in die Pflicht genommen worden. Mit sanften Worten, mal mit ein bisschen Nachdruck. Aber dass man wirklich darüber nachdenkt, um diese ganze Region wieder in den Griff zu bekommen, wenn das nicht geschieht, dann sehe ich wirklich einen lodernden Flächenbrand für den gesamten östlichen Mittelmeerraum. Und deswegen glaube ich, müsste man wirklich richtig robusten Druck auf Moskau ausüben. Denn, wie schon gesagt, die liefern jetzt Raketen, um Schiffe zu versenken. Die liefern möglicherweise Raketen, um Flugzeuge vom Himmel zu holen. Und ohne die Hilfe Moskaus könnte auch Teheran in diesem Maß nicht helfen.
Herr Bramel, heißt das eigentlich, wenn die Russen jetzt dort Flugabwehrraketen liefern, dass die gesamte Diskussion um einen Flugkorridor, um Sicherheit zu schaffen, dass die eigentlich irrelevant wird?
Ich denke, dass diese Diskussion viele Russen an die Libyen-Geschichte erinnern wird. Da ging es ja auch um eine UN-Resolution, die eben die Einhaltung der Flugverbotszone mandatierte. Daraus wurde ein Regime-Change gemacht. Auch in Moskau war man sich nicht einer Meinung. Angeblich hatten Medvedev und Putin Meinungsverschiedenheiten. Man hat sich enthalten. Aber ich denke, nachdem eben hier der Westen aus Sicht Russlands diese Resolution missbraucht hat zum Regime Change, wird man auf russischer Seite dieses Mal ein wenig vorsichtiger sein.
Herr Ambroster, was halten eigentlich die Syrer davon, von den Einflussnahmen von Amerikanern und Russen? Wird das gewünscht?
Es wird gewünscht. Ich habe das immer wieder gehört, zumindest von moderaten Syrern, die jetzt über ihren Dschihadistenkult hinausdenken können. Sie sagen ganz offen, ohne die Russen und ohne die Amerikaner wird es hier keine Lösung geben in Syrien. Und deswegen hoffen sie sehr, dass die Russen und die Amerikaner sich einigen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob jetzt ein robuster Druck auf Russland das richtige Rezept ist. Ich glaube eher, dass sich Washington und Moskau an einen Tisch setzen müssen und mal ihre Interessen abgleichen müssen. Und dass Washington lernen muss, auch ein Stück weit die Interessen Russlands im Nahen Osten zu berücksichtigen. Denn bisher hatte ich eher den Eindruck, dieser Krieg in Syrien soll den USA auch dazu dienen, Russland aus dem Nahen Osten herauszudrängen. Und das wäre, glaube ich, der verkehrte Weg. Und genauso wichtig ist für diese Konferenz, die ja jetzt im Mai oder im Juni stattfinden soll, einmal zu überlegen, wer alles da mit am Konferenztisch sitzen soll. Genf ist vor einem Jahr, am 30. Juni des vergangenen Jahres, unter anderem auch an zwei Dingen gescheitert. Einmal, weil der Iran nicht mit an dem Verhandlungstisch und Beratungstisch saß. Und der Iran ist nun mal ein ganz wichtiger Spieler in diesem Konflikt. Und dann aber auch, weil die Amerikaner von Anfang an gesagt haben, es gibt nur eine Lösung gegen Assad, ohne Assad und ohne dieses Regime. Und da muss man auch noch mal darüber nachdenken, ob es nicht doch auch eine zumindest vorübergehende Lösung geben könnte, vielleicht nicht mit Bashar Assad als Person, aber mit Teilen des Regimes, mit denen man vielleicht noch reden kann, um so einen Übergang zu schaffen zu einer Demokratie.
Eine Möglichkeit, die ja auch viel diskutiert wird, neben einer Flugverbotszone, sind Waffenlieferungen an die syrischen Rebellen. Herr Baumgarten, die türkische Seite, würde sie sich das wünschen, wenn Waffen nach Syrien gelangen, die dann womöglich auch in die Hände Dritter gelangen können?
Ja, das geschieht ja schon. Wir haben ja hier im Grunde genommen unter der Oberaufsicht des türkischen Geheimdienstes und des amerikanischen Geheimdienstes CIA werden hier ja schon fleißig Waffen verteilt in der Türkei. Das wird zwar nicht so offiziell zugegeben, aber es geschieht ja bereits. Und über welche Waffen reden wir dann noch? Also reden wir dann über Stinger, um Flugzeuge abzuschießen? Ich denke, die Türkei hätte damit sicherlich zum einen Probleme, weil das Ganze dann eben noch brutaler einfach alles wird. Zum anderen ist hier in der Türkei, vor allem bei der Regierung, bei der Bevölkerung weniger, hier regt sich schon relativ viel Widerstand inzwischen gegen diese offizielle Syrien-Politik der Regierung Erdogan. Aber die Regierung wünscht sich eben ein militärisches Ende dieses Regimes. Natürlich sagt sie immer, sie bevorzugt die diplomatische Lösung, aber die diplomatische Lösung ist eben nicht am Horizont zu sehen. Und deswegen ist die Türkei schon sehr davon eingenommen, dass es eben zu einem Sieg der Rebellen kommt. Aber wer sind dann die Rebellen? Und darüber reden wir jetzt die ganze Zeit. Die Rebellen sind ja eben kein wirklich monolithischer Block, sondern sehr, sehr unterschiedlich.
Herr Achmar, was glauben Sie denn, wenn Waffen nach Syrien gelangen, können die auch in die Hände der Falschen geraten? Herr Baumgarten hat es ja gerade erwähnt, es gibt ja nicht die eine Rebellengruppe, sondern wie Sie auch schon anfangs gesagt haben, es gibt ja auch viele islamistische Gruppen.
Hundertprozentig kann man nichts mehr kontrollieren in Syrien, kann man auch nichts sicherstellen. Also an wen diese Waffen dann kommen oder wer diese Waffen dann tatsächlich dann am Ende bekommt. Nur man darf auch nicht nur halt debattieren und diese Rechtfertigung liefern und sagen, die Waffen würden dann zu den Dschihadisten gehen und deswegen greifen wir nicht an. Das heißt, entweder machen wir konkrete politische Schritte mit dem erforderlichen Druck auch und den Gesprächen auch, die mit Russland geführt werden müssen. Und wenn die gescheitert sind, dann muss man andere Lösungsansätze auch in Betracht ziehen. Und das wäre dann auch angesichts dieser Lage in Syrien, dass man die Lage militärisch so weiter quasi führt, dass man eine Entscheidung herbeiführt oder das Regime so weit unter Druck stellt militärisch, dass das gezwungen wird, eine politische Lösung dann zu akzeptieren. Das heißt, dass Bashar al-Assad militärisch gezwungen wird, auf die Macht zu verzichten und einen Wechsel zu ermöglichen.
Aber kann das im Interesse zum Beispiel der Amerikaner liegen? Weil egal, wer am Ende da gewinnt, Dankbarkeit wird ihnen doch niemand zeigen, oder?
Das kann man nicht sagen. Warum nicht? Selbst die radikalsten Köpfe in der Opposition wären dann realistisch genug sein, um zu wissen, dass man in dieser Welt politisch ohne die Amerikaner nicht wirklich viel weiter kommen wird. Und gerade im Nahen Osten und gerade für ein Land wie Syrien mit all den Problemen, die auch in der Nachbarschaft auch existieren, für Syrien und mit Syrien. Dankbarkeit wird mit Sicherheit auch gezeigt und ich denke mal, diese Dankbarkeit wird umso größer, je schneller man hier angreift. Also das heißt, der Westen muss nicht mehr so lange, noch 2 Jahre warten, bis man sieht, dass man 200.000 Tote in Syrien hat und sich gezwungen fühlt, reinzugehen. Man wird aber nicht mehr viel von Syrien übrig haben, wenn man noch 1 Jahr oder 6 Monate sogar noch warten muss.
Aber Herr Armbruster, man liest doch auch immer wieder, wenn Reporter in Syrien sind, die mit den Menschen reden können, dass viele sagen, ihr habt lang genug gewartet, ihr habt lang genug untätig zugeschaut.
Ja sicher, den Menschen in Syrien oder vielen Menschen in Syrien wäre es nur recht, wenn der Westen militärisch eingreifen würde. Aber um nochmal auf die Frage zu bekommen, wohin gehen Waffenlieferungen? Es gibt keine Garantie und das kann ich nur bestätigen, es gibt keine Garantie, dass die Waffen, welche das dann da auch immer sind, die angeblich dann in guten Hände kommen und die Dschihadisten und Islamisten außen vor bleiben bei diesen Waffenlieferungen. Das ist nicht möglich und man kann nicht neben jede Kanone oder neben jedes Gewehr einen CIA-Agenten stellen, der aufpasst, dass es auch dort bleibt, wo man das haben will. Die Menschen in Syrien hoffen sehr auf ein Eingreifen von außen, aber oft ist es auch ein Ausdruck von Verzweiflung und sie können sich so die großen Folgen, die globalen Folgen eines solchen Eingreifens gar nicht vorstellen, weil sie eben unmittelbar sehen, Sie sind von Scud-Raketen bedroht, sie sind von Kampfflugzeugen bedroht, sie sind von Hubschraubern bedroht. Also tut etwas gegen diese Bedrohung, und darüber hinaus können sie verständlicherweise gar nicht denken.
Muss Assad eigentlich fürchten, dass es eventuell zu einem bestimmten Zeitpunkt doch noch eine Intervention des Westens geben wird, wie in Libyen? Was glauben Sie, Herr Armbruster?
Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe eher den Eindruck, in westlichen Hauptstädten sind die Außenminister eher klammheimlich ganz glücklich, dass Russland alles boykottiert, denn ohne die Zustimmung des Sicherheitsrates will ja nicht wirklich ein westlicher Außenminister irgendetwas zu unternehmen. Und mit dieser Zustimmung kann man nicht rechnen. Russland wird es immer verhindern. Von daher sind die Außenminister, selbst diejenigen, die sagen, wir sind bereit, dort militärisch einzugreifen, in Wirklichkeit, glaube ich, ganz glücklich, dass sie es nicht müssen, denn es hieße, dass französische, britische oder amerikanische Soldaten in Syrien sterben werden für etwas, was im Augenblick überhaupt noch nicht richtig kalkulierbar ist.
Herr Bramel, Sie nicken da sehr. Die Amerikaner haben kein Interesse daran, die sogenannten Boots on the ground zu bringen in Syrien oder selbst oder überhaupt nur mit Luftschlägen dort einzugreifen.
Ja, ich denke, dass die Zeiten vorbei sind, dass man mit massiver militärischer Präsenz, und die wäre ja nötig, um hier wirklich Ordnung ins Chaos zu bringen, hier eingreifen wird. Nichtsdestotrotz wird Amerika seine und auch die Interessen seiner Verbündeten zu verteidigen wissen. Denken Sie an die Drohnenbasen, die wir jetzt wissen, jetzt Saudi-Arabien, Jemen und auch in Djibouti. Ich denke, hier ist Amerika massiv präsent, auch wenn wir nicht alles sehen, und wird nötigenfalls einzugreifen wissen. Dieses Verlassen auf Russland, das haben wir ja bereits beim Libyen-Konflikt gemacht, als wir dann komplett unvorbereitet waren und uns mit einer Enthaltung mehr oder weniger versucht haben, aus der Affäre zu lavieren. Da hat ja jeder damit gerechnet, dass wir da eigentlich auch wieder dieses Feigenblättchen haben würden, und viele hatten eben diesen Schritt nicht gedacht, was wenn Russland hier doch mitspielt. Aber ich denke, eben weil man damals den Russen mitgespielt hat, indem man hier Regime Change gemacht hat, können wir uns dieses Mal darauf verlassen, so zynisch das klingen mag, dass eben hier die Russen blockieren, und wir können uns eben auch hier davor hüten, gegen unsere eigenen Bevölkerungen das zu rechtfertigen. Ich möchte nicht wissen, was bei den Grünen los ist, Herr Ahmad, wenn wir eben hier militärisch massiv eingreifen würden. Da hätten sie sicher auch die ein oder andere Bewährungsprobe zu bestehen. Selbst in den USA, wo man sehr viel eher bereit ist, militärisch einzugreifen, ist man sehr vorsichtig. Ich sehe nicht, dass die USA hier wirklich massiv eingreifen würden. So eingreifen, dass man eben hier auch den Menschenrechten etwas Gutes täte.
Herr Achmar.
Wenn man über militärisches Eingreifen redet, ich stelle ja auch immer wieder fest, dass man über verschiedene Vorstellungen eigentlich davon spricht. Es geht der syrischen Opposition bis jetzt auch nicht primär darum, dass ausländische Soldaten, egal aus welchen Ländern, nach Syrien gehen und das Regime wegzujagen quasi aus Damaskus. Es geht vielmehr darum, dass Waffenlieferungen getätigt werden. Das heißt, ohne Zusendung von Bodentruppen und von fremden Soldaten nach Syrien selbst. Nur diese Vorstellung wird viel mehr salonfähig im Westen selbst. Neulich hat Thomas Friedmann einen Artikel geschrieben, und der plädiert sogar dafür, dass man ganz Syrien besetzt, also dass der Amerikaner oder beziehungsweise der Westen reingeht, als eine Kolonie erklärt, Syrien, und die demokratischen Strukturen damit so quasi sukzessiveweise dann aufbaut. Das ist eine totale unnötige Vorstellung, die eigentlich preisgegeben wird, die Syrer gar nicht brauchen. Maximal, was man hier braucht, was die Syrer fordern, was die syrische Opposition fordert, sind ja effiziente, effektive Waffen. Und es gibt genügend syrische Kämpfer in Syrien selbst, die diesen Krieg selbst herbeiführen und in diesem Krieg auch selbst sterben müssen. Es müssen keine deutschen oder amerikanischen oder egal aus welchen Ländern Soldaten in Syrien sterben. Es geht nicht wirklich darum.
Herr Baumgarten, Sie wollten sich noch äußern.
Wenn wir uns die amerikanische Nahostpolitik angucken, der letzten Jahrzehnte, dann gibt es zwei übergeordnete Interessen, die durchgehend immer wichtig waren und immer wichtig sein werden. Das ist die Energieversorgung, sprich Öl, und Israel, die Sicherheit Israels. Und das mit der roten Linie kam auf, als es plötzlich hieß, Chemiewaffen könnten der Hezbollah in die Hände fallen und gegen Israel verwendet werden. Ich meine das jetzt nicht zynisch, aber das ist für die Amerikaner der Punkt, wo sie eingreifen. Wenn das Öl knapp werden sollte für ihre Industrie, für ihre Autos, für ihre Haushalte. Und wenn Israel als der wichtigste Verbündete der USA im Nahen Osten in Gefahr sein sollte. Das ist die amerikanische Nahostpolitik seit Jahrzehnten. Sie ist sehr einseitig. Vorhin wurde zu Recht gesagt, man dürfe jetzt nicht erwarten, mit viel Druck auf Russland könne sich was ändern, Herr Armbruster sagte, sondern die Amis müssten vielleicht auch mal akzeptieren, dass noch andere Länder wie eben Russland und andere Mächte Interessen im Nahen Osten haben. Genau das ist es. Es gibt die amerikanischen Interessen, die alles überlagern, Öl und Israel. Und darüber hinaus wird relativ wenig von den Amerikanern wahrgenommen. Deswegen haben sie auch komplett verschlafen, was in den arabischen Ländern eigentlich sich aufgebaut hat. Stichwort arabischer Frühling. Das ist nicht nur in Amerika, das ist auch bei uns in Europa. Ich gebe uns Journalisten, die wir vor Ort waren, da nicht die Schuld, sondern das ist die Wahrnehmung der Politik. Alle waren überrascht über die Entwicklungen. Die, die vor Ort waren, wir waren nicht überrascht über die Entwicklungen. Und deswegen müssten die Amerikaner ihre eigene Nahostpolitik grundsätzlich überdenken und ändern.
Herr Brahmel, werden die USA das tun?
Ja, viele meinen ja, weil Amerika jetzt dank Fracking und horizontalem Bohren viele eigene Ölschätze bergen könne, würde sich Amerika aus dem nahen Mittleren Osten zurückziehen. Das soll ja mittlerweile auch bei Sicherheitsdiensten ein Gemeinplatz sein. Ich denke, dass, ja, man kann es nicht anders als Unsinn bezeichnen. Amerika wird weiterhin, wie wir gehört haben, hier seine Energieinteressen wahrnehmen, auch wenn es selbst sehr viele Ressourcen fördern könnte, dann bliebe es nach wie vor abhängig von der Preisbildung. Und der einzige Swing Producer, der genügend Kapazitäten hat, kostengünstig sehr viel auf den Markt zu werfen, um die Preise zu kontrollieren, ist Saudi-Arabien. Das heißt, diese Beziehungen USA-Saudi-Arabien ist sehr wichtig. Da wird dann auch in Kauf genommen, dass eben die eine oder andere Stabilität auf Kosten der Menschenrechte geht. Nicht nur in Arabien, sondern auch in Ägypten. Hier buttert man weiterhin massiv Militärhilfe hinein und viele meinen auch, die sogenannte Revolution wäre eigentlich nicht wirklich eine Revolution gewesen. Mubarak hat versucht, aus der Militärdiktatur eine Erbmonarchie zu machen und mit Hilfe des Volkes wurde eben hier wieder die Militärdiktatur mit allen anderen Galionsfiguren etabliert, das heißt Stabilität, um die Saudis nicht zu verunsichern, die in Sorge sind seit dem Debakel mit dem Irak, seitdem sich eben hier Iran ausweiten kann. Und um das geht es. Ich denke, wenn wir uns diese Lage in Syrien anschauen, auch diese Menschenrechtslage, aus amerikanischer Sicht bleibt die Verbindung mit dem Iran sehr wichtig. Wir haben ja hier im Westen, zumal in Deutschland, versucht, Syrien aus der Achse des Bösen herauszuholen, auf die gute Seite zu ziehen. Diese Versuche sind kläglich gescheitert. Auch das müssen wir uns selbstkritisch anheften. Und jetzt wird es eben durch anderen Druck versucht. Ob das gelingen wird, wage ich auch zu bezweifeln.
Herr Armbruster, was glauben Sie, wird das gelingen?
Es ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube eher, dass Amerika so bleiben wird und wie es bisher immer weiter die Politik gemacht hat. Und ich habe eher den Verdacht, dass Amerika oder die USA tatsächlich Russland aus dem Nahen Osten herausdrängen wollen. Und das führt dazu, dass Russland als Partner für einen Friedensprozess oder einen Waffenstillstandsprozess im Syrien überhaupt nicht mehr in Frage kommt.
Herr Achmar, was heißt das denn nun für Ihr Heimatland, für Syrien?
Vor allem mehr Leid. Das heißt, dass die Menschen weiterhin mit weiteren Katastrophen, mit weiterem Tod, mit schweren Verletzungen, mit Zerstörung des gesamten Staates rechnen müssen und dass sie keine große Hoffnung in die Zukunft setzen werden. Ich glaube auch daran, dass den Mächten nicht mehr um Syrien, das heißt um die syrische Bevölkerung geht. Es gibt diese Interessen und solange die nicht geklärt sind zwischen diesen großen Mächten, vor allem Russland und den USA, auch wenn man die regionalen Probleme und Konflikte auch mit hineinbezieht, wird die Lage in Syrien nicht besser sein. Wir werden weiterhin von Dörfern hören, die von der Opposition erobert werden, aber von weiteren Dörfern, die von dem Regime zurückerobert werden. Das heißt, diese Lage quasi wird weitergehen, bis eine große Überraschung passiert. Wie diese Überraschung heißen wird und wie sie sein wird, wissen wir jetzt nicht, wissen die Menschen in Syrien nicht. Aber ich sage, was ich am Anfang gesagt habe. Ich bin ja vor 3-4 Wochen in der Türkei gewesen, an den Grenzen zu Syrien. Mich hat sehr gefreut, dass die Niederländer zum Beispiel ihre Vertretungen zu den Grenzen geschickt haben, Grenzen Syriens, und mittlerweile auch in Syrien selbst, in den befreiten Gebieten, in den relativ ruhigen Städten, Kleinstädten, großartige Projekte durchführen, mittlerweile sogar auch Präsenz dort zeigen. Es ist auch an der Zeit, dass die gesamte Europäische Union, vor allem hier auch in Deutschland, solche Schritte tut, dass man nicht auf eine große politische Lösung wartet, sondern wirklich diese Politik der kleinen Schritte mehr verfolgt. Präsenz zeigt an den Grenzen, aber auch Präsenz in Syrien zeigt mit kleinen Hilfsprojekten. Das hilft den Menschen, das mindert ein bisschen dieses Leid, auch wenn es nicht komplett beseitigt.
Herr Baumgarten, vielleicht an Sie nochmal die Frage, wenn wir gerade von diesen kleinen Schritten nochmal sprechen und diesen positiven Zeichen, die Herr Achmar hier zum Schluss nochmal anspricht. Haben Sie sowas auch erlebt auf Ihren Reisen an der türkischen Grenze entlang? Gibt es auch positive Zeichen, so klein die auch sein mögen?
Ja, definitiv. Also es ist nicht so, wie das jetzt in den letzten Tagen doch auch hier in der türkischen Presse zu lesen war oder auch in Korrespondentenberichten, dass da jetzt eine komplette Polarisierung stattfindet zwischen türkischen und syrischen Menschen, sondern wir reden davon, dass hier 300.000 Menschen aufgenommen wurden und dass diese 300.000 Menschen im Großen und Ganzen gut aufgenommen wurden. Also ich sehe das, wenn ich zum Beispiel in Antakya bin oder in Yeyla bin, in der Grenzregion in Hatay, dass da schon sehr, sehr viel passiert. Ich sehe auf der einen Seite, dass es Einzelhändler gibt, türkische Einzelhändler gibt, die um ihre Existenz fürchten, weil die Syrer inzwischen, die sind ja auch nicht doof und müssen leben, inzwischen mitmischen auf dem lokalen Markt. Aber ich sehe auch, dass viele Menschen Verständnis dafür äußern. Und gerade was die türkische Seite angeht, die haben so beispielhafte Flüchtlingslager eingerichtet. Da gibt es Internet, da gibt es Heizungen, da gibt es Sportanlagen, da gibt es Schulen für Mädchen und Jungs. Also es wird schon sehr, sehr viel getan.
Herr Armbruster, Sie wollten sich noch äußern. Sie haben das letzte Wort.
Die Bundesrepublik müsste da wesentlich mehr machen. Vor 6 Wochen, als wir da waren, haben wir gerade 2 deutsche Hilfsorganisationen angetroffen. Das war Kap Anamur, die eine kleine Klinik in Assas betreiben und die jetzt auch von Dschihadisten sehr unhöflichen Besuch bekommen haben. Und es waren von Rupert Neudeck die Grünhelme. Inzwischen scheint es sich ein bisschen gebessert zu haben. Aber die große Bundesrepublik, wenn ich höre, was die Niederlande da alles machen, sollte viel massiver mit Hilfsprogrammen im Norden Syriens auftreten, um dort die Menschen auch zu überzeugen, wir haben euch nicht vergessen, wir helfen euch und wir versuchen, die Schulen, die Krankenhäuser wieder aufzubauen, die von Assad zerstört worden sind. Das wäre ein politisches Programm, das sich später, wenn es darum geht, welche Ausrichtung wird das Land nach einem Sturz von Assad nehmen, auch ausbezahlen wird.
Es würde also auch so kleine Schritte geben, die helfen könnten. Rote Linien und Ratlosigkeit. Wird der syrische Bürgerkrieg zum regionalen Flächenbrand? Das war der Wortwechsel im Deutschlandradio Kultur und darüber haben diskutiert, eben gerade gehört, Jörg Armbruster, unser langjähriger Nahostkorrespondent der ARD. Reinhard Baumgarten war dabei aus Istanbul zugeschaltet, unser ARD-Korrespondent, und hier im Studio in Berlin Josef Bramli, US-Experte von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, und Ferhat Achmar, syrischer Oppositioneller im Exil und hier aktiv bei Bündnis 90 Die Grünen. Meine Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für Ihr Wissen, was Sie mit uns geteilt haben. Das alles ist auch noch einmal nachzulesen und nachzuhören auf www.dradio.de. Und es ist sicherlich sinnvoll, das zu tun, weil, wie wir in der vergangenen Stunde gehört haben, ist ein unglaublich komplexes Thema und Syrien wird uns auch weiterhin beschäftigen. Hier bei Deutschlandradio Kultur folgen jetzt gleich die Nachrichten und danach die Sendung Konzert live aus der Meistersingerhalle in Nürnberg. Für Ihr Interesse bis hierhin bedankt sich im Namen des ganzen Teams Axel Ramlo. Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende.